In dieser Folge zeigen Ralf und Jan, wie Ella Au seinen Blackout-Plan praktisch umgesetzt hat. Sie testen Abläufe unter realen Bedingungen und finden heraus, was funktioniert und was noch nicht. Es geht los.
Crashkurs Krise. Der Podcast für Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz. Mit Andreas Karsten und Manuel Weißkopf.
Hallihallo und herzlich willkommen zur Folge 2 zum Thema Ella Au, das Muster an Planung, Vorbereitung einer kleinen Kommune für den Stromausfall. Hier bei Crashkurs Krise am Start heute wieder der Andreas, der Manuel und live zugeschaltet aus Ella Au, Ralf, der Bürgermeister und Jan, der Chef der Feuerwehr. Und damit sind wir wieder mitten im Thema. Wir haben beim letzten Mal kurz darüber gesprochen, wie ihr das politisch und grundsätzlich aufgegleist habt. Ich darf euch da ganz kurz nochmal abholen. Für die, die Folge 1 nicht gehört haben, hört sie euch an. Sie ist sehr hörenswert und dann seid ihr auch tiefer im Thema. Kurz zusammengefasst kann ich sagen, Ella Au war so schlau, dass sie festgestellt haben, die wirkliche Umsetzung beim Stromausfall wird nicht über den Kreis kommen, weil der relativ weit weg ist, sondern das müssen wir vor Ort selber lösen. Das ist auch das, was der Andreas und ich immer sagen. In wirklichen Krisen kommt der Kreis viel zu spät oder ist mit anderen Dingen beschäftigt. Die Kommunikation wie auch die Lösung muss vor Ort stattfinden. Das hat Ella auch super vorbereitet. Sie haben nämlich Leuchttürme und Leuchtturmwärter geschaffen und das Ganze in sehr enger Kooperation mit den politischen Entscheidern und diese auch eingebunden, so dass die Gefahrenabwehrbehörden wie die Polizei und die Feuerwehr ihren Kernkompetenzen nachgehen können und sich wirklich um im Notfall Unfälle, Brände, Hochwassersituationen, was auch immer kümmern zu können. Das hat Ella auch hervorragend umgesetzt. Und jetzt spiele ich den Ball direkt zurück an den Andreas, der wieder ins Thema einsteigt.
Ja, moin Manuel, erstmal nach Bayern. Und moin Ralf und Jan. Wir hatten ja letztes Mal drüber gesprochen, oder Ralf war als letztes, hat berichtet, wie die politische Umsetzung war und die politische Unterstützung und dass alle Fraktionen auch hinter dieser Aufgabe stehen und sich da auch einbringen, auch aktiv einbringen, indem sie nämlich die Leuchtturmwärter stellen. Ich würde jetzt aber gerne mit Jan anfangen in dieser Runde, nämlich die Frage, du und dein Stellvertreter, der sinnvollerweise auch Jan heißt, das macht das Leben dann einfacher. Ihr habt dann angefangen im Detail zu planen, aber ihr wart ja sicherlich nicht die Einzigen. Das ist ja keine Zwei-Mann-Show gewesen von Seiten der BOS-Einheiten, sondern es gab sicherlich viel Unterstützung. Und deshalb bitte ich dich mal kurz zu berichten, wie ihr denn, sag ich mal, den Kreis erweitert habt und aus welchen Organisationen denn die Leute gekommen sind, die euch da geholfen haben.
Moin Moin, ja, das mache ich sehr gerne. Natürlich war das keine Zwei-Mann-Show von uns. Wir haben also hier viele Kameradinnen und Kameraden in der Feuerwehr, die sich damit eingebracht haben, auch aus ihrem Berufsbild heraus mit Fachexpertise. Also der Elektriker war dabei, der Systemingenieur gerade und ganz wichtig, unser lieber Thorsten, der Schriftwart, der das Ganze eben immer dokumentiert hat, in Präsentationen gegossen. Also ohne Thorsten wären wir aufgeschmissen gewesen, weil irgendwer muss ja immer mitschreiben und die ganzen Gedanken auch zu Papier bringen. Und die Struktur in der Diskussion halten. Das war ganz wichtig. Also Thorsten war praktisch der Wächter der Themen. Den darf man da überhaupt nicht vergessen, weil ich glaube, ohne so eine strukturierte Begleitung seitens einer Dokumentation und auch immer wieder des darauf Hinweisens auf, da haben wir eine offene Flanke, da müssen wir nochmal bei, wären wir nicht so gut vorangekommen. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Und eben auch, das Tolle war ja eben, dass auch unsere Mitglieder mit den entsprechenden Berufsbildern, die sich einbringen wollten, die waren dann auch regelmäßig bei den Sitzungen dabei, die haben mitentwickelt. Wir haben auch aus der Ehrenabteilung haben wir einen Kameraden mit dabei gehabt, das ist der eben der Vorsitzende unserer Kommunalbetriebe hier in Ellerau ist, die ja eine Biogasanlage und ein Fernwärmesystem da betreiben. Das war also auch eine ganz spannende Geschichte. Und dann kam auch noch, und das war eigentlich eine der von außen besten Fachexpertisen, die durch dummen Zufall dazugekommen sind. Und zwar rief mich mein alter Bekannter Eddie Dickfors eines Tages an und fragte mich, sag mal, was macht ihr eigentlich, wenn der Strom wegbleibt? Mir kam gerade diese Idee. Und die witzige Anekdote ist, Eddie ist mittlerweile Ortsbeauftragter des THWs hier nebenan in Norderstedt. Bis zu dem Zeitpunkt war er nur, in Anführungszeichen nur Zugführer. Na, was heißt nur? Das ist ja, die sind ja operativ anders aufgeteilt. Die haben ja einen Verwaltungschef und einen Einsatzchef. Also er war der Einsatzchef, jetzt ist er der Verwaltungschef. Und ich sage, Eddie, das ist eigentlich eine richtig gute Idee, dass du anrufst. Ihr habt ja auch Ahnung, komm doch mal mit. Und seitdem war der THW Norderstedt mit ihm und auch mit einigen anderen Kameraden hier fester Bestandteil unseres, ich will es mal sagen, Krisenerarbeitungsstabes oder Krisenbewältigungserarbeitungsstabes. Und wir haben da eben auch das große Glück gehabt, dass sie auch eine Fachgruppe Elektrik dabei haben. Und wir sind mit den Kollegen vom THW unsere Liegenschaften hier abgefahren, haben uns angeguckt, kann ich da überhaupt einspeisen? Was für einen Aufwand muss ich dafür treiben? Welche Dimension brauche ich überhaupt an Strom von außen? Was für ein Aggregat macht Sinn? All solche Sachen, die haben wir dann eben mit den Kollegen vom THW bespielt. Und wie gesagt, sie sind bis heute immer noch in diesem, wenn es der Arbeitskreis mit der Schwarzlage sich wieder trifft, dann sind die fester Bestandteil und kommen dazu.
Gute Ideen gibt's viele, aber viel zu selten sprechen wir offen miteinander darüber. Das ändern wir jetzt. Beim Stammtisch Bevölkerungsschutz bekommst du Einblicke in bewährte Ansätze, teilst deine Erfahrungen und nimmst direkt neue Ideen mit. Gehe jetzt zu hallo.debug.eu/stammtisch und melde dich kostenfrei an. Austausch, der wirklich weiterhilft. Wir freuen uns auf dich.
Und das ist etwas, was ich nur jedem anderen, der sich an, der loslegen will und was machen, ladet euch den THW um die Ecke ein. Die haben Ahnung, die haben Material und die sind mit Krise vertraut, also auch in Krise im großen Stil, die sich langsam aufbaut, wo wir lange dran zu tun haben. Feuerwehr ist Experte für, ich komme schnell, ich arbeite schnell, ich gehe schnell. Ich brauche eine schnelle Idee, wie kriege ich das jetzt hin, dass das hier wieder funktioniert oder nicht mehr gefährlich ist. Aber wenn die Lage lang und groß wird, dann ist der THW absolut der richtige Ansprechpartner, zu sagen, Jungs, ihr müsst uns hier mal helfen. Und wenn ihr nur daneben sitzt und darauf achtet, dass wir keinen Blödsinn machen.
Jan, das ist ja ein Glücksfall, dass du den Kollegen und den Kameraden des THWs aus Norderstedt kennst. Norderstedt ist nun mal erstens ein bisschen größer, zweitens ist es nicht Ellerau. Da wäre meine Frage an Ralf, wurde denn sowas auch schon mal auf der politischen Ebene bei euch im Kreis oder auch im, sag ich mal, in ganz Schleswig-Holstein diskutiert? Das THW ist ja relativ wenig vertreten im Land. Ist ja nicht so, dass wirklich jede Gemeinde einen THW-Ortsverband hat. Gibt es eine Struktur, dass du als Bürgermeister, wenn man die persönlichen Kontakte nicht hat, an das THW herankommen kannst? Also geht es über den Kreis, geht es über das Innenministerium? Das THW ist ja immerhin eine Bundesanstalt.
Also da kann ich nichts zu sagen. Da fragst du mich etwas, wo ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht habe, inwieweit wir auf das THW zugreifen könnten. Ich weiß, dass ein früherer Nachbar in der Leitung einer THW-Gruppe im Endeffekt mit dabei war und ein anderer ist auch im THW mit dabei, aber hauptsächlich eben in Norderstedt organisiert. Das ist 10, 15 Kilometer entfernt und ich hoffe mal, wir brauchen das nicht so. Aber Eddie Diekfoss, der wohnt eben auch in Ellerau, von daher ist es wunderbar, dass der sich kompetent einbringt. Und wer sich noch mit eingebracht hat, ist eben auch ein Elektromeister. Es hat sich auch der Chef einer Spedition hier im Ort bereit erklärt, ja, ihr könnt zu einem großen Teil auf meinen Tank für Dieselkraftstoffe zurückgreifen. Wir haben mit dem Leiter und Inhaber eines Supermarktes gesprochen. Hey, kannst du dir vorstellen, was bei einem Stromausfall passiert? Deine Kassen funktionieren nicht, die Kühlung funktioniert nicht, das Licht geht nicht, die Elektrotüren gehen nicht auf. Das war auch erhellend und für uns sehr positiv vom Ergebnis und für ihn aber auch, dass er sich eben auch sehr bereit erklärt hat, dann doch eben entsprechend zu unterstützen, wenn so eine Lage eintreten sollte. Und von daher sind wir wirklich, finde ich, personell auch gut aufgestellt. Wir haben die Apotheken mit eingebunden, wir haben den Pastor mit eingebunden, wo wir gesagt haben, wir stellen uns eben entsprechend vor, was wir machen können, aber dass wir bestimmte Dinge nicht machen können. Ja, und da müsst ihr eben auch entsprechende Aufgaben übernehmen. Und das ist auch dann weitgehend, akzeptiert und auch verstanden worden.
Ich möchte das Bild vom Jan nochmal gern aufgreifen. Das Technische Hilfswerk ist spezialisiert auf lange Dinge, die sich entwickeln, die lange dauern. Die Feuerwehr ist deutlich schneller. Das gibt auch ein schönes Bild für mich, finde ich, wenn man es in die Metaebene setzt, örtlich und Bundleistung. Die Feuerwehr ist Kommunalaufgabe, die Kommune ist schnell vor Ort, ad hoc. Und der Bund ist ein bisschen weiter weg, ein bisschen träger, aber hat auch den längeren Atem oft mal. Zumindest mal, was den großen Geldbeutel angeht, wenn er ihn denn haben muss. Also von daher finde ich, das passt ganz gut ins Bild, was du da gezeichnet hast. Und Ralf, dich nochmal aufzugreifen, ihr habt es super gemacht, dass ihr wirklich auch alle am Ort Ansässigen mit beteiligt habt, weil das genau das schürt, Verständnis für die Situation und auch eine gewisse Resilienz in der Bevölkerung. Weil wenn die Leute, die am Ort arbeiten, ihre Firmen haben, sich damit einbinden, das kriegt der Rest der Bevölkerung, nämlich deren Verwandte, Freunde, Bekannte auch mit. Und dann merkt man so, oh, man muss sich vielleicht mit dem Thema doch selber auseinandersetzen, weil wenn ich heute davon ausgehe, ich kann 24 Stunden rund um die Uhr an der Tankstelle was zu essen kaufen, dann scheitere ich spätestens dann, wenn die, wie du gesagt hast, die elektrische Schiebetür der Tankstelle nicht mehr aufgeht und der Tankstellenbesitzer mir nichts verkaufen will, weil sein Kassensystem nicht mehr läuft. Also muss ich mich auch darauf vorbereiten. Jetzt haben wir viel gehört, wie ihr es angepackt habt. Jetzt würde mich interessieren, wie lange habt ihr denn gebraucht?
Bevor die Frage beantwortet wird, muss ich noch mal kurz zusammenfassen als ehemaliger Bundesbeamter, Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenhilfe. Wir haben ja immer, doziert und Manuel, du kennst es ja von unseren Veranstaltungen auch, dass man in Krisenköpfe kennen soll. Das ist mir gerade durch den Kopf gegangen. Der entscheidende Punkt ist ja nicht in Krisenköpfe kennen, sondern auch schon vor der Krise Köpfe kennen. Weil die Strukturen, glaube ich, wie man ja bis zur Bundesebene hochkommt. Also wenn man sich jetzt so durchfragen sollte, wo kriege ich jetzt Hilfe durchs THW? Muss man erst ans Kreis vermutlich an die Landesgeschäftsstelle des THWs. Das ist ja ein ellenlanger Verwaltungsaufwand. Und von daher persönliches Kenntnis unwahrscheinlich wichtig. Und ich glaube, das ist ein gutes Zwischenfazit hier zu sagen. Nutzt alle Kontakte, die ihr habt, bei allen Möglichkeiten, sich gegenseitig kennenzulernen, um dann auch schon bei der Krisenplanung Unterstützung von allen möglichen Seiten zu bekommen und nicht die offiziellen Wege immer nutzen zu müssen. Aber jetzt vielleicht, Jan, die Frage, die Manuel aufgeworfen hat, wie lange habt ihr denn gebraucht, um, eure Planung fertig zu haben?
Wir haben das vorhin gerade nochmal gegengecheckt. Also wir haben angefangen, Ralf, korrigiere mich, November 22, ne?
Ja.
Und im Prinzip sind wir nicht fertig. Also das ist wie eine gute Modelleisenbahnanlage. Da fällt dir immer wieder was zu ein. Aber was wir ganz deutlich sagen müssen, dadurch, dass wir eben wissen, wer macht was wann, wen können wir alles fragen? Also wir haben ja nicht nur uns mit denen mal kurz unterhalten, sondern wir haben ja mit allen aus der Gemeinde, die wir für die Lage, für welche Situation auch immer, für wichtig empfunden haben, haben wir eine Adress-Namens-Telefonliste. Also wir können zu allen relativ zügig Kontakt aufnehmen oder auch die Freigabe zu sagen, wenn einer meine Hilfe aus diesem speziellen Fachgebiet braucht, dann sagt ihm, wo er mich finden kann. Ne? Das ist eben für diesen Plan total wichtig, dieses Köpfe-Kennen. Habe ich eigentlich für alles im Ort, habe ich da jemanden? Da kommt immer mal einer dazu. Da geht auch mal einer weg, aber das sind eben so Sachen, die muss man am Leben halten. Und wir haben auch gesagt, so was können wir denn nicht machen? Wir können jetzt nicht für alle Nahrung vorhalten oder bereiten, das geht einfach nicht. Und wir können auch nicht Medikamente vorhalten, wir können auch nicht auf Beatmung angewiesene Patienten, wie wollen wir das darstellen? Wir wissen gar nicht, wie viele gibt das. Wir hatten erst überlegt, lass uns erheben, wie viele haben wir? Dann müssen wir aber immer laufend wissen, sind die noch da? Gibt es neue? Sind die umgezogen? Haben die jetzt ein anderes Gerät? Brauchen die eine andere Einspeisemöglichkeit? Da haben wir dann entschieden, das können wir einfach nicht darstellen. Das müssen wir an den Bürger zurückgeben. Jemand, der also auf Insulin angewiesen ist oder auf externe Elektronik, damit er durchs Leben kommt, der muss sich darüber klar sein, und das haben wir über einen Flyer nachher am Ende gelöst, der muss sich darüber klar sein, dass er gewisse Dinge in der Eigenvorsorge machen muss, weil es einfach nicht abbildbar ist. Dafür hast du bei 6.000 Einwohnern schon zu viele bunte Möglichkeiten, wer ist auf was angewiesen. Das übersetzt mal in eine Stadt mit 80.000 Einwohnern wie Norderstedt oder geh mal nach Hamburg mit 2,5 Millionen. Wie soll das gehen? Das ist völlig unmöglich. Also haben wir gesagt, wir müssen uns auf das beschränken, was wir wirklich sicher können. Und das ist eben den Brandschutz und die technische Hilfe aufrechterhalten, die schnelle Hilfe, wenn sie notwendig ist, eben durch Meldepunkte wie die jetzt Informationspunkte, unsere Leuchttürme, die wir dann eben mit Kommunikationsmöglichkeiten ausstatten können, dass immer der Weg zur Wache, die dauerhaft besetzt ist, also zur Feuerwache, zumindest auf der Kommunikationsebene für die Besorgung schneller Hilfe möglich ist. Also ich will mal sagen, das Thema Rettungsdienst eventuell dazuziehen oder dass wir eben mit der ersten Hilfe dabei sein können, in relativ schnell, das ist dann gewährleistet. Also wir sind überlebensfähig hier auf jeden Fall. Und wir haben eine Idee, was wir tun. Und das ist, glaube ich, das absolut Entscheidende. Wenn der Strom erstmal weg ist, weißt du, was du tun musst. Und das fällt dann viel einfacher, diesen Plan erstens umzusetzen und zweitens aber auch vielleicht Abweichungen, die dann sich ergeben, die sich zwangsläufig ergeben. Das wird ja nie so laufen wie geplant, umzusetzen. Ne, und da macht dieser Plan, der verleiht Sicherheit im Handeln. Ne? Mhm.
Ich stelle mir die Frage, in der ersten Folge hatte ich ja berichtet, wir haben uns beim Landkreis Segeberg getroffen, wo da ein Informationsabend war. Rettungsdienst ist ja Landkreisaufgabe. Gibt es mittlerweile auch Absprachen zwischen den Nachbargemeinden oder mit den Nachbargemeinden und dem Landkreis, dass man halt eine gemeinsame Planung, sag ich mal, über eure sehr hervorragende Planung drüber stülpt?
Guck ich Ralf mal an. Mir ist jetzt nichts bekannt.
Nein, da ist mir auch nichts bekannt. Wir liegen ja auch an der Kreisgrenze zum Nachbarort, aber grobe Linien sind im Endeffekt irgendwo vorgezeichnet. Aber das ist nicht näher im Detail abgesprochen. Ich würde das, was Jan gesagt hat, eben gerne noch einmal durch ein paar Dinge ergänzen. Ich glaube, Manuel, deine Frage war auch, wie lange hat das gedauert und wie viel Aufwand haben wir betrieben dafür? Jan sagte ja, wir haben uns ab November 22 zusammengesetzt und wenn ich mal so unsere Protokolle durchgehe und die Gedanken Revue passieren lasse, dann kommen wir auf ungefähr 10 Sitzungen, die wir gemeinsam hatten mit 8 bis 10 Personen. Zusätzlich ist das natürlich immer noch in Gemeindevertretungen 2-3 Mal vorgestellt worden. Wir haben eine Notfallübung gemacht, wo 27 Personen einfach mit dabei waren. Da kommen wir vielleicht nochmal zu dem Punkt mit, auch zu den Erkenntnissen, die wir daraus gewonnen haben. Und ganz entscheidend ist auch das, was Jan sagte, dass wir eben auch nicht fertig sind damit. Ich glaube, man wird nie fertig damit, denn wir stellen an ganz vielen Stellen fest, wir haben für etwas eine Lösung, sagen auch, hier muss erst einmal Stopp sein, weil wir erkannt haben, es geht noch sehr, sehr viel weiter und es geht sehr viel differenzierter und detaillierter, dass man zum Beispiel die Einsatzpläne in den Leuchttürmen, wenn so ein Notfall da ist, ganz detailliert vorbereiten könnte. Aber da vertraue ich auch einfach auf die Kompetenz der Leuchtturmwärter, die dann da sind. Wenn so eine Notlage da ist und jeder Politiker weiß Bescheid und wir sind um die 30, 40 Gemeindevertreter und Fraktionsmitglieder, die politisch irgendwo mit aktiv sind, und das ist für mich so der Kern der Leute, auf die man da im Endeffekt zurückgreift, dass man dann spontan vor Ort auch so etwas organisieren kann. Diese Kreativität und Spontaneität, die ist bei uns, das hat sich auch bei der Übung, die wir gemacht haben, wirklich rauskristallisiert, die ist einfach vorhanden, die ist auch da. Und man darf nicht alles bis ins Allerkleinste vorbereiten.
Da pflichte ich dir bei, bevor ich dir die nächste Frage stelle. Also so ein System braucht auch noch Luft, um Anpassungen an die Lage zu ermöglichen. Aber es braucht auch genau die Ressourcen, um diese Anpassungen dann auch durchzuführen. Und da habe ich tatsächlich auch gute Erfahrungen gemacht. Ich glaube, Andreas auch. Wenn ihr diese Leuchtturmwärter zusammen in eine Ecke setzt und die können sich unterhalten, was die brauchen, dann verbessern die ihr System von ganz alleine. Und dann muss es auch gar nicht von oben geplant werden, sondern die treffen Absprachen, tauschen Erfahrungen aus. Und dann gibt es da eine schöne Gruppendynamik, die tatsächlich zu einem positiven Ergebnis führen kann. Du hast gesagt, es waren circa 10 Sitzungen. Ab wann habt ihr euch denn gut vorbereitet gefühlt?
Ich würde sagen, das war ungefähr nach 5-6 Sitzungen, wo wir sagen, so jetzt haben wir eigentlich den Kern des Ganzen. Jetzt müssen wir mal auch so in eine Übungssituation hineingehen. Wir tragen das dann auch oder stellen das einfach mal in der Gemeindevertretung im Endeffekt vor, haben aber dann auch noch weitere Dinge, die mit zu klären und mit zu planen und anzufertigen sind, wie der Flyer, den Jan schon angesprochen hat. Aber ich glaube, ungefähr so nach der guten Hälfte der Sitzung war das soweit. Jan, wie wäre dein Eindruck dazu?
Ja, ich würde auch sagen, so nach der ungefähr eine Hälfte, vielleicht ein bisschen früher, hatten wir auf jeden Fall die grundsätzliche Idee, wie gehen wir mit dem ganzen Thema um. Und dann ging es ja in dieses Feintuning der einzelnen Themen, also die Abfrage auch beim Dienstleister außenrum. Sag mal, die Wasserwerke zu fragen, sag mal, wenn Strom weg ist, haben wir eigentlich Wasser zum Löschen und zum Trinken? Wie ist das? Beim Entsorger, was passiert eigentlich mit dem Abwasser? Funktioniert da was? Müssen wir da was beachten? Habt ihr das im Griff? Müssen wir irgendwas regeln, all solche Sachen. Und da fehlten dann eben die Infos von außen, aber die haben wir dann ja über die Sitzungshäufigkeit sozusagen immer die Aufgaben auch an alle verteilt, dass nicht immer nur einer. Gut, die Hauptlast hat Ralf bei vielen Nachfragen getragen, weil es einfacher war, wenn der Chef irgendwo fragt, eine Antwort zu bekommen, als wenn, nicht falsch verstehen, irgendwer fragt und erst erklären muss, wer bist du denn? Das hat dann mehr Gewicht, wenn einer anruft. Hier ist der Bürgermeister der Gemeinde Erlerau, guten Tag, ich habe da eine Frage. Da kriegst du mal schneller eine Antwort, als wenn irgendwer anruft, der erstmal sagen muss, wer bin ich denn überhaupt? Und das hat eigentlich viele positive Antworten gehabt, waren auch ein paar Antworten, die wir uns leider anders gewünscht hätten. Ich sag mal zum Beispiel unser Fernwärmesystem, wo wir gedacht haben, das ist ja praktisch, wir haben eine eigene Biogasanlage, wir produzieren eigene Fernwärme, mit der wir diese Liegenschaften, die wir alle vorgesehen haben für die Schwarzlage, die werden darüber beheizt, über Fernwärme. Wie praktisch. Dann mussten wir aber leider nach den 8-9 Sitzungen erkennen, ohne Strom von außen ist die Biogasanlage leider nicht betriebsfähig. Es funktioniert nicht. Also wenn der Strom weg ist, haben wir doch das Problem, dass wir anders heizen müssen. Okay. Aber das ist dann etwas, wo wir gesagt haben, ja, dann planen wir da jetzt weiter drauf. Und auch das Thema der Außeneinspeisung ist noch nicht abgeschlossen. Also das, wir sind jetzt da, das Geld ist da, das Notstromaggregat ist bestellt und im Zulauf, es müsste eigentlich Ende diesen Jahres kommen. Wir sind gerade in der Umsetzungsphase für die Einspeisung von außen beim Bürgerhaus und für die Grundschule, dass wir hier eben je nach Idee, die wir uns im Krisenstab machen, mit welchem Leuchtturm fangen wir denn an? Also da ist keine Reihenfolge in dem Sinne festgelegt, es muss immer das Bürgerhaus als erstes oder erst die Grundschule, sondern das machen wir lageabhängig. Und wir machen auch nicht alle Leuchttürme gleichzeitig auf, sondern tatsächlich lageabhängig. Gucken, welcher Schritt ist der nächste? Die sind zwar in irgendeiner Form definiert, dass wir wissen, wenn ich Schritt 3 mir doch nach vorne holen, wie gehe ich Schritt 3 an? Aber das ist eben das, wo wir uns gesagt haben, das Einzige, was wirklich in Stein gemeißelt ist, ist, nach einer halben Stunde tritt der Krisenstab zusammen und nach 2 Stunden treffen hier die Feuerwehrleute ein. Nach 4 Stunden kommen die Gemeindevertreter mit dazu. Auch hier in diesen Standort. Und wir gucken uns jedes Mal wieder an, wie ist die Informationslage? Haben wir ergänzende Informationen, die Entscheidungen anders beeinflussen als gedacht? Also das muss man ja immer, die Dynamik der Lage darf man ja nie aus den Augen verlieren, weil wenn du ein starres Konzept dir umstülpst und sagst, ich mache es nur so, dann führst du dich selbst zum Problem und das brauchen wir nicht an der Stelle. Dann,
ne? Das Problem ist schon groß genug, ohne dass du selber eins machst.
Jan, dürft ihr oder könnt ihr, habt ihr die Möglichkeit, über Nina die Bevölkerung zu informieren oder ist das nur über den Kreis und die Leitstelle?
Wir hätten die Schnittstelle Leitstelle, wenn wir solche Bevölkerungsinformationen rausgeben wollen. Aktuell ist die Gemeinde in der Beschaffung neuer Luftschutzsirenen und da haben wir glücklicherweise die Version wählen dürfen oder wollen wir haben, wo wir an der Luftschutzsirene auch Sprachtext sozusagen mit aufgeben können, dass über die Sirene gewisse Bevölkerungswarnungen auch rausgegeben werden können. Gut, das müssen wir jeweils an der Sirene selber machen, weil wir, als er uns gesagt hat, ihr könnt das auch hier direkt aus der Wache kriegen, kostet bloß 20.000 Euro mehr, haben wir gesagt, danke, das lassen wir dann. Ne? Dann fahren wir da einmal rum. Das war dann deutlich günstiger, aber das sind eben auch so Sachen, also der Handel und die Technik, die ist ja irrsinnig weit, was sowas angeht. Aber eben, wie gesagt, du musst halt hinfahren, einspeisen, die Nachricht draufsprechen. All solche Sachen. Aber da passt so alles mit in dieses System mit rein. Und wir können es eben auch für andere Großlagen dann mit benutzen. Aber die Schwarzlage war eben für uns erstmal der größte anzunehmende Unzustand, den wir hier zu bewältigen haben. Ne?
Ein schönes Wort, Unzustand. Habe ich so noch nicht gehört, aber das gefällt mir.
Der Ansatz ist auch sehr pragmatisch, zu sagen, das können wir uns nicht mehr leisten. Das ist zu teuer. Oder man kann ja natürlich aufsparen und ellenlang warten, bis man dann ein besseres System hat. Bevor man das Geld hat, gibt es wieder bessere Systeme, dann kommt man nie zum Ergebnis. Sondern einfach sagen, was ist möglich, was ist praktikabel, was können wir umsetzen. Das finde ich ja auch sehr vorbildlich, wie ihr das dann in LAO gemacht habt. Aber Manuel, ich habe dich gerade unterbrochen.
Ralf hat vorher gesagt, ihr habt mit 27 Leuten eine Übung gemacht. Da würde mich doch jetzt interessieren, was ist denn das Ergebnis aus dieser Übung gewesen? Wie hat sich's angefühlt? Ist was gut, was schlecht? Was waren so die Outcomes, die ihr mitgenommen habt?
Im Großen und Ganzen ist es wirklich gut gelaufen und es zeigt eben auch, wenn 27 mit dabei sind, die man vorher so ein bisschen eingenordet hat. Natürlich hatten wir die eingeladen und auch vorbereitet und gesagt, dann und dann machen wir einmal die Übung. Es dauerte insgesamt ungefähr 2 Stunden. Es waren viele dabei. Aber du sagst, wie sind so die Ergebnisse? Neben der Tatsache, wo ich sagen muss, es läuft alles, kamen folgende wertvolle Erkenntnisse. Ich will das einfach mal benennen und einige wird man ein bisschen belächeln, aber es ist einfach so, wie es ist. Wir haben festgestellt, die Funkverbindung der Leuchttürme untereinander geht nicht oder zumindest nicht störungsfrei, wenn die funkenden Personen im Gebäude sind. Teilweise muss man wirklich draußen vor der Tür stehen und dann vielleicht den Arm nochmal etwas recken, sodass man dann eben auch eine gute Verbindung hat. Das ist wichtig. Und wir hatten auch vorbereitet, dass wenn wir nicht nur eine Funkverbindung untereinander haben, dann wollen wir auch einen Kurierdienst einrichten, dass ein Hausmeister oder Vertreter oder so dann mit dem Fahrrad von Leuchtturm zu Leuchtturm unterwegs ist. Wir sind nicht sehr groß, wir haben 7 Quadratkilometer Fläche und das sind maximal 2 Kilometer von Leuchtturm zu Leuchtturm. Das geht auch relativ schnell. Ein ganz einfaches Mittel, aber es ist notwendig, um Informationen auszutauschen, ich sag mal, Depeschen zu überbringen. Depesche ist ein falsches Wort in diesem Fall, nicht? Aber irgendwelche Nachrichten, schriftlichen Nachrichten oder so, Achtung, Leuchtturm so und so ist irgendwie nicht einsatzbereit oder bring mal dies oder jenes da und dahin. Das geht. Wir haben auch festgestellt, ein Gaskocher hier und da wäre auch einfach gut, um an den Stellen, wo eben kein Strom zur Verfügung steht, doch irgendwie heißes Wasser oder so für die Mannschaft und auch für alle Personen einfach machen zu können. Dann etwas anderes, um bestimmte Bereiche abzugrenzen, ist so etwas wie Flatterband, dieses rot-weiß gestreifte, unheimlich notwendig. Und da ist es wichtig, dass die Kommunikation zu den Hausmeistern steht. Die wissen, wo man sowas hat und die wissen auch, wo auf die schnelle Verlängerungskabel zu bekommen sind. Das hatten wir in unserer Organisationsliste nicht mit draufstehen. Das ist auch wichtig. Dann kam auch raus, dass die kleinen Notstromaggregate, die wir zu dem Zeitpunkt bereits schon angeschafft hatten, die so maximal 5.000 Euro kosten, dass die ziemlich laut sind und je nach Wind, der vielleicht auch drehen kann, und das ist häufig windig hier im Norden, dann werden die Abgase eben doch in die Gebäude reingetragen. Da muss man eben auch sehen, dass man Verlängerungskabel hat oder längere Abgasschläuche oder so. Und dann ist es eben auch wichtig, dass die Schlüssel organisiert sind. Wie kommen die Leuchtturmwärter an die entsprechenden Schlüssel zu den Leuchttürmen? Die sind aber, das haben wir mittlerweile geregelt, zentral im Rathaus und da kommt man auch rein. So, aber das sind so die wichtigen Erkenntnisse. Und ja, auch wenn es jedes für sich klein ist, ist es in der Summe unheimlich wichtig. Jan, magst du ergänzen?
Ja, also da bleibt fast kaum Raum für Ergänzungen. Das war eben, das Schöne war, wir hatten sehr breiten Zuspruch. Also wir haben das nicht unangekündigt gemacht. Wir haben einfach mal die Simulationslage für den Tag ausgerufen. Es war ein Sonntag und ich glaube, wir haben gesagt, 14 Uhr Stromausfall. So. Oder seit um 14 Uhr ist der Stromausfall schon 2 Stunden alt und jetzt bitte treffen sich alle an der Wache. Und da haben wir die Beübung aber allerdings nur mit der Politik gemacht. Also wir sind von Feuerwehr mit ganz wenigen dabei gewesen, weil wir gesagt haben, das ist jetzt nicht für Feuerwehr in dem Sinne wichtig, sondern um zu verproben, laufen die Strukturen außerhalb der Wache. Ne? Innerhalb der Wache sind wir uns eigentlich ziemlich sicher, dass wir da wissen, wie es funktioniert. Dafür machen wir es lang genug. Aber eben zu gucken, diese Premiere, kriegt der Gemeindevertreter ein Funkgerät an, das er noch nie vorher in der Hand hatte. Damit fängt das ja schon mal an. Ne? Dann, wir wissen auch, dass wir hier eine Funktechnik nutzen, die wir gar nicht mehr nutzen dürfen. Da haben wir aber gesagt, weißt du was? Dann ist es so. Man muss dann ja einfach mal sagen, in der Schwarzlage wird wohl kaum einer kommen und dir sagen, was machst du da? Und wenn der die Zeit hat, dann kann es nicht so schlimm sein. Ne? Das ist ja also wirklich so. Mittlerweile haben wir für die Jugendfeuerwehr hier auch lizenzfreie Funkgeräte angeschafft, wo wir sagen, dann werden halt die benutzt unterm Strich. Die funktionieren aber genauso. Da haben wir die Reichweiten auch schon verprobt. Also das funktioniert. Und auch, was wir mitprobieren haben an dem Tag war, nee, das konnten wir noch nicht probieren, das haben wir jetzt aber später probiert. Wir haben über den Kreis Segeberg Satellitentelefone gestellt bekommen, wobei wir uns lieber den Vertrag für die SIM-Karten gestellt hätten bekommen lassen, würde ich mal sagen, als das Telefon. So ein Telefon kaufst du einmal, aber wenn du dir dann anguckst, was kostet so eine SIM-Karte, da bist du aber, oha. Aber das haben wir eben hier kreisweit, das ist eine Organisation vom Kreis gewesen, zu sagen, so Kommune, du kriegst Satellitentelefone, damit zum einen die Kommunikation Feuerwehr funktioniert, zum Kreisfeuerwehrverband, zur Leitstelle über Satellitentelefon und zum anderen aber auch Verwaltung an Kreisverwaltung. Ne? Dafür sind eben diese zwei Geräte da, die aber auch hier bei uns zentral in der Wache dann eben zu finden sind und eben im Fall der Fälle geben wir dann aus. Aber die Übung an sich hat gezeigt, es funktioniert alles. Und wie gesagt, das Spannendste war eben, diese Truppen rauszuschicken, die dann das erste Mal vor dieser Lage standen und sich im Zwiegespräch da die Gedanken gemacht haben, das Notstromaggregat ist recht laut oder was mache ich eigentlich, wenn? Und das sind so die Fragen, die waren ganz wertvoll, um das Thema weiterzuentwickeln oder auch Handlungsstrategien dann da zusammenzufinden. Ne?
Also wenn ich das jetzt so zusammenfassen kann, ihr seid ja innerhalb von LAO relativ autark. Also die ersten Stunden könnt ihr selbstständig bewältigen und eure Bürgerinnen und Bürger dann auch da versorgen. Auch die Kommunikation in LAO funktioniert. Und dann, wenn es mittel- bis langfristig das Problem würde, würde dann über die Satellitentelefone die Kommunikation mit Kreis stattfinden. Und dann gibt es halt auch die Unterstützung des Kreises. Und dann baut sich das ja so auf, wie wir das alle kennen. Aber die ersten Stunden seid ihr vollkommen autark arbeitsfähig.
Da gehen wir von aus.
Also ihr habt die interne Kommunikation super durchgedacht und auch schon geübt und festgestellt, wo es technische Herausforderungen gibt, wie es der Ralf jetzt formuliert hat, müssen die Leute rausgehen und das Netz suchen. Das kann man möglicherweise noch technisch mit Außenantennen oder Ähnlichem relativ einfach noch kompensieren. Aber wie habt ihr denn die Bevölkerung abgeholt? Woher wissen die, wo die hin müssen, um Informationen zu kriegen?
Da kam unser Flyer jetzt ins Spiel, ne? Den wir dann ja entwickelt haben, wo wir zum einen überhaupt auf die Möglichkeit einmal deutlich hinweisen, dass sowas passieren kann. Und dass wir eben da auch viele Handlungstipps geben für die Selbstvorsorge. Ne? An was solltest du denken, lieber Bürger? Was macht Sinn? Und dann aber auch immer es relativ offen gehalten, also keine strenge Anleitung, du musst so und so viel Wasser im Keller stehen haben oder so und so viel Packen Reis oder mach dies, mach jenes, sondern das sind eher Gedankenanregungen, weil wir ja auch gesagt haben, wir können ja nun keinem eine Vorschrift machen, wie viel er sich von was in den Keller stellen soll. Macht ja auch gar keinen Sinn. Das muss ja jeder für sich selber entdecken und überlegen, will ich mich darüber drauf vorbereiten? Das ist ja auch etwas, bevor dich einer denn anspricht und sagt, sag mal, ihr könnt mich doch nicht zwingen, sowas zu machen. Nein, können wir nicht, aber du kannst ja mal über das Thema nachdenken. Und eventuell macht es ja Sinn, sich vorzubereiten. Und da sind auch die Hinweise eben für die, ich sag mal ja, für die armen Menschen, die eben auf Medikamente oder angewiesen sind, sich da entsprechend zu bevorraten oder mit der Apotheke des Vertrauens mal ins Gespräch zu kommen. Sag mal, was passiert eigentlich dann? Hast du hier Lager? Kann ich, wie geht das? Also erstmal nur das Nachdenken anregen und dann immer verbunden mit dem Hinweis aufs BBK eben, auch mit dem QR-Code, wo ich auf die Homepage vom BBK komme, wo ich dann praktisch für die Selbstvorsorge die ganzen Tipps mir abholen kann, nur den Gedankenanreger zu geben. Und ich denke, das hat auch funktioniert, weil wir, nachdem der verteilt wurde an alle Haushalte, haben wir auch Rückmeldungen erhalten von einzelnen Bürgern. Das war bunt dabei, mit tolle Sache und super, vielen Dank, bis aus welcher Verschwörungstheorie kommt ihr denn? Also das war ja auch mit dabei. Das muss man ja, du hast ja plötzlich auch mal einen Aluhut getragen hier dann, weil einige davon überzeugt sind, dass sowas ja im Leben nicht passieren kann. Und ich weiß, wir wären total dankbar, wenn das nicht passiert. Aber wichtig ist, du bist vorbereitet. Und so haben wir es auch jedem gesagt. Ne?
Ich möchte es durch einen Punkt noch ergänzen. Wir haben in dem Flyer, den Jan eben erwähnt hat, auch gesagt, sprecht miteinander. Kümmert euch auch um die Nachbarn. Bietet gegebenenfalls Hilfe an und gebt auch Informationen, die ihr habt, auch weiter. Das ist einfach auch notwendig. Und wir sind eine relativ kleine Gemeinde mit 6.000 Einwohnern. Es ist relativ übersichtlich. Und wir haben das vorhin schon mal gesagt oder auch bei der letzten Folge, die Kommunikation untereinander, die ist einfach wichtig. Und wie die Einwohner hier informiert werden, das soll eben auch dann durch ein Feuerwehrfahrzeug erfolgen, wo Lautsprecherdurchsagen dann entsprechend erfolgen, wo der nächste Leuchtturm oder Notfallinformationspunkt ist oder warum es gerade so ist, wie es ist. Ja, da haben wir eben auch entsprechende Dinge vorbereitet, denn ein Handy wird nicht funktionieren und Fernsehen wird nicht funktionieren, ja, sodass man auf diese alten Techniken und bewährten Techniken zurückgreifen muss.
Ralf, du hast gerade meine perfekte Überleitung geliefert. Sprecht miteinander, gebt Informationen weiter. Ich finde, ihr habt das genial gemacht. Danke, dass ihr uns den Einblick gewährt habt. Aber jetzt frage ich mal für die, die uns draußen zuhören. Dürfen die sich bei euch melden und nachfragen? Seid ihr offen für den Austausch? Oder sollen die lieber bei uns in die Seminare kommen und wir erzählen ihnen das Gleiche? Also ich weiß, was mir wirtschaftlich lieber wäre, aber das steht auf einem anderen Blatt. Seid ihr denn offen für den Austausch? Gebt ihr euer Know-how auch raus, wenn man euch kontaktiert?
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja. So haben wir das auch bei der Veranstaltung im Kreis gehandhabt, wo wir unser Konzept vorgestellt haben. Die Interessierten, die im Kreis bei der Veranstaltung da waren, die haben sich auch individuell an uns gewendet, an mich gewendet. Wir geben unsere Informationen raus, nicht nur hier im Kreis. Bisher sind die Informationen auch schon bis Stuttgart gelangt, weil man von da eben auch gehört hat, hey, ihr habt da ein Konzept, was für unsere Größenordnung auch passt. Dürfen wir das mal haben? Selbstverständlich geben wir das raus. Wir wären auch froh gewesen, wenn uns Institutionen, Einrichtungen, Gemeinden Informationen gegeben hätten. Hey, guck mal, wir haben schon was vorbereitet. Ihr dürft das weiter nutzen. Wir hoffen alle, dass so eine Situation nie eintritt. Ja? Und deswegen müssen wir uns auf etwas aber trotzdem vorbereiten. Wir sind alle Ehrenamtliche, die sowas machen. und die Zeit ist einfach begrenzt. Und deswegen bieten wir gern unsere Hilfe an.
Super, vielen Dank. Habt ihr da vielleicht eine E-Mail-Adresse für uns, die wir in die Shownotes packen können? Gebt uns die gerne im Nachgang. Wir schreiben die dann mit auf. Und ansonsten darf ich mich jetzt für ein sehr spannendes, sehr einblickreiches Gespräch bei euch zwei bedanken und darf euch noch auf dem Weg mitgeben, dass nicht nur der Andreas begeistert ist, sondern ich jetzt nach unseren Gesprächen auch und muss sagen, Hut ab, was ihr mit den euch zur Verfügung stehenden Mitteln hier organisiert habt und nicht gesagt habt, oh, das muss der Kreis machen, das ist alles so viel, das können wir gar nicht bewerkstelligen, sondern ihr seid in meinen Augen genau richtig rangegangen und das ist genau der Weg, den Andreas und ich auch immer sagen, alles auf einmal, da wirst du nie fertig. Ihr habt selber gesagt, ihr seid auch noch nicht fertig und deswegen muss man einfach langsam anfangen, die Dinge anpacken und wenn man sie anpackt, dann sind sie auch gar nicht so schreckenbehaftet, als wenn man sie immer vor sich herschiebt. Also meinen Respekt an euch nach LAU. Und ich kann mich auch mit Sicherheit im Namen unserer Zuhörer bei euch zwei bedanken, dass ihr uns so einen tollen Einblick gewährt habt. Vielen Dank, auch von meiner Seite.
Genau, darf ich mich auch bei euch beiden bedanken. Ich bin auch froh, anders als Manuel brauche ich nur einen Tag zu Fuß bis nach LAU. Also wenn die Krise ausbricht und ich selbst nicht mehr Auto fahren kann, zu Fuß erreiche ich euch noch. Einen Tag halte ich schon durch. Nee, vielen Dank, ich habe viel gelernt. Danke dafür.
Ich würde sagen, ihr habt das Schlusswort und ihr schickt den Gruß raus an unsere Hörer, was eure letzte Botschaft ist.
Ja, wir sagen vielen Dank fürs Interesse. Eigentlich, ich sage immer, wir haben ja eigentlich nichts Besonderes gemacht. Wir haben uns ja nur hingesetzt und mal miteinander gesprochen und überlegt, was machen wir eigentlich, wenn? Das ist etwas, was wir hier eigentlich regelmäßig tun, dass wir uns immer mal angucken und sagen, sag mal, über Folgendes haben wir noch gar nicht nachgedacht. Wie wollen wir da rangehen? Und deswegen... Ich war positiv erstaunt, als du, Andreas, sagtest, Mensch, daraus wollen wir mal eine Podcast-Folge machen. Da habe ich gedacht, eigentlich ist das ja gar nichts Besonderes. Wir haben uns nur mal hingesetzt und überlegt, was tun wir eigentlich, wenn? Und ich finde es schön zu hören, dass wir das so gut gemacht haben. Vielen Dank.
Ja, ich kann auch sagen, vielen, vielen Dank, dass wir unser Konzept hier vorstellen durften. Die wichtigsten Erkenntnisse sind für mich, wir haben das hier in einem Team zusammengestellt in LAU und in diesem Team, wie wir jetzt zusammen sind, wir vier, haben wir die Möglichkeit, eben das, was wir an Erfahrungen gemacht haben, in die weite Welt hinauszutragen oder auch anderen zur Verfügung zu stellen. Dafür danke ich euch, Manuel und Andreas, dass ihr uns die Gelegenheit gegeben habt. Und sage vielen, vielen Dank und auf ein Wiedersehen. Tschüss aus LAU.
Willst du mehr von Crashkurs Krise hören? Dann gehe auf hallo.debug.eu/podcast und melde dich an. Du bekommst exklusive Bonusfolgen, neue Folgen schon vor der Veröffentlichung und kannst selbst Fragen einreichen. hallo.debug.eu/podcast. Sei dabei.